Seit den 1970er Jahren feiert der Otterkringer Kirtag immer am letzten Septemberwochenende auf der Otterkringer Straße ein großes und buntes Straßenfest. Der Otterkringer Kirtag erfreut sich großer Beliebtheit, insbesondere da er mitten im bewohnten Gebiet stattfindet und vielen belustigten Gästen die Frage des Nachhausekommens komfortabel löst. Neben den üblichen kulinarischen Angeboten und Auftritten von Bands und Künstlerinnen verschiedenster musikalischer Couleur finden sich dort noch Unterhaltungsbranchen, die den Eindruck erwecken, als wären sie ein wenig aus der Zeit gefallen. Autodrome, Karusselle und hochtechnisierte Schaukelgeräte, oftmalig grell dekoriert mit aufwendigen Illustrationen von aktuellen Popstars und treuherzig blickenden Dalmatinerfiguren aus Disney-Filmen, finden sich neben Baumbrotproduzentinnen und Feta-Bratwursthändlerinnen. Kaum jemand aber fragt sich, welche Menschen hinter diesen Jahrmarktsensationen stehen und wie sich eigentlich der Arbeitsalltag dieser Schaustellerinnen gestaltete und welche wichtigen gesellschaftlichen Funktionen dieses Gewerbe in der Vergangenheit hatte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Walter, du warst am Wochenende auf einem Kirtag, oder?
Ja, Otterkringer Kirtag. Da war recht viel los, viel Trubel, Heiterkeit, fröhliche Menschen. Und wir sprechen aber heute vor allem über die Leute, die das überhaupt erst ins Rollen bringen und organisieren, nämlich über fahrende Schaustellerinnen und Fahrgeschäfte. Und dafür haben wir einen speziellen Gast nämlich eingeladen, die Veronika Barnasch. Hallo Veronika.
Hallo.
Ja, mal danke fürs Kommen. Veronika, du hast ja ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Du bist Filmemacherin, Kuratorin und vor allem auch Kulturwissenschaftlerin. Und gerade in der letzten Rolle hast du dich ja sehr lange und sehr intensiv mit einer bestimmten Berufsgruppe auseinandergesetzt. Also, ich glaube, im Zusammenhang auch deiner Doktorarbeit. Und vor allem als eine Berufsgruppe, die nicht so am öffentlichen Radar ist oder nicht so wahrgenommen wird, vor allem so im arbeitsmarktpolitischen Sinne. Eben nämlich die Schaustellerinnen. Wer sind eigentlich Schaustellerinnen? Was macht eigentlich diese Berufsgruppe aus?
Ja, also die fahrenden SchaustellerInnen sind heute die Besitzer und BetreiberInnen von Belustigungsgeschäften. Das sind heute vor allem die sogenannten Fahrgeschäfte, das heißt Karusselle, Hochschaubahnen, Autodrome und andere. Und natürlich betreiben sie auch Schießbuden, Hüpfburgen und ähnliches. Und mit diesen Fahrgeschäften reisen sie von Kirtag zu Kirtag, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, vor allem innerhalb Österreichs.
Also der große Unterschied ist praktisch, sie sind mobil unterwegs, am Land, in der Stadt und nicht so wie zum Beispiel im Prater, so fixe Schaubuden oder Fahrgeschäfte.
Genau, das zeichnet sie aus, die Mobilität.
Gehen wir ein bisschen auf die Geschichte dieser Fahrgeschäfte und Kirmes. Kannst du irgendwas erzählen? Ich meine, die waren ja, gibt es ja schon sehr lange, eigentlich so zu ein paar Jahrhunderten. Jahrmärkte, Kirmese, Kirtage. Wie hat sich das eigentlich etabliert? Welche Funktion hatten eigentlich solche Vergnügungsstätten?
Kommt Kirtag eigentlich vom Kirchentag?
Genau. Also die ursprüngliche Funktion von Kirchentagen, Kirtag und Jahrmärkten war natürlich die Versorgung. Die Kirchentage orientieren sich an den jeweiligen kirchlichen Patronen in einem Ort. Und die Jahrmärkte waren eben zur reinen ökonomischen Versorgung jetzt natürlich nicht in allen Orten und Städten, sondern nur diejenigen, die ein Jahrmarktsprivileg bekommen haben. Und zu diesen Anlässen, wo natürlich viele Menschen zusammenkamen, hat es natürlich auch immer Unterhalterinnen verschiedenster Form gegeben, von Musikerinnen, Sängerinnen, Gauklerinnen, Artistinnen und so weiter, aber auch Bänkelsängerinnen, Nachrichtenüberbringerinnen. Also es gab früher eine Vielzahl von unterschiedlichen, heute sagt man eben fahrende SchaustellerInnen, der Begriff hat sich erst im 19. Jahrhundert herausentwickelt. Also es gab eine große Vielfalt an unterschiedlichen UnterhaltungskünstlerInnen, die zu diesen Anlässen, wo so viele Menschen zusammenkamen, auftraten und Geschäfte machten.
Das heißt also, das waren also auf der einen Seite war es eben ein Ort des Vergnügens und der Freizeit, sofern es Freizeit im 18., 19. Jahrhundert überhaupt man sagen kann, auf das können wir ja vielleicht ganz kurz auch eingehen. Aber das andere war natürlich auch so eben die Versorgung mit medizinischen Gütern, mit Haushaltswaren, mit was sonst noch?
Ja, also auf den Märkten vor allem natürlich Nahrung, dann Viehmärkte gab es natürlich viele, Landwirtschaftsmärkte, dann später Es gab, wenn man jetzt wieder zu den fahrenden SchaustellerInnen kommt, auch sowas wie Bader, die so eine Vorstufe von Ärzten waren, die mobil tätig waren. Die haben dann Zähne gezogen oder zum Beispiel.
Die hatten ja, glaube ich, einen schlimmen Ruf, oder? Also ich kann mich noch erinnern, so vor allem in den Filmen.
Ja, die wurden dann natürlich auch Quacksalber genannt, wobei man bei diesen Zuschreibungen halt immer vorsichtig sein muss. Also gerade mobile Berufsgruppen haben sich mit sehr vielen Vorurteilen und Zuschreibungen konfrontiert gesehen, ob die jetzt wirklich so schlechte Dienste geleistet haben, sei dahingestellt. Also dazu fehlen natürlich auch oft die Quellen. Ne?
Woran lag denn das, dass die oft so vorteilsbeladen empfangen worden sind oder dass es einen schlechten Ruf gab?
Naja, das lag vor allem daran, dass sie unter Anführungszeichen, muss man heute sagen, Fremde in dem jeweiligen Ort waren. Also sie reisten von Ort zu Ort und waren dann dort unbekannte Fremde, wobei sie natürlich auch einen gewissen Kreis immer bereist haben und manche Orte auch öfter. Dazu muss man sagen, dass man zumindest im 19. Jahrhundert schon eine Fremde oder ein Fremder war, wenn man nur die Gemeindegrenze übertreten hat. Also damals gab es noch den Heimatnachweis, nachdem man einer Gemeinde zugeordnet wurde. Und das hing vor allem mit der Armenversorgung zusammen, also wer im Fall einer Berufsunfähigkeit oder Krankheit für die Versorgung aufkommen musste, und das war eben die Heimatgemeinde. Und dementsprechend waren alle Gemeinden sehr vorsichtig, wer ihnen zugeordnet wurde, weil dann mussten sie zahlen. Also sozusagen das jetzt sehr vereinfacht gesagt, waren die Vorbehalte gegen Fremde, dann wurden ihnen natürlich auch Schwindel vorgeworfen. Der Wert, den sie verkauft haben am Jahrmarkt, in welcher Form auch immer, also jetzt die UnterhaltungskünstlerInnen oder auch Bader zum Beispiel, war natürlich immateriell. Man hat jetzt nicht genau messen können, was ist das wert. Das haben die halt behauptet. Teilweise war es natürlich auch ein Geschäftsmodell mit Attraktionen, sensationellen, neuen Wunder bis zu quasi Schwindel, wenn man so sagen, zu arbeiten. Ja, also.
In der Literatur findet man das ja auch, es gibt ja dann so eine Art Verwissenschaftlichung, beziehungsweise also, sagen wir mal, immer mehr so einen seriösen Zugang eigentlich zu diesen Jahrmärkten. Also am Ende kann man ja fast sagen, ist eine Weltausstellung ja auch ein Jahrmarkt oder eine Präsentation von, ja, wo man Dinge erst einmal hinbringen muss und wegfahren muss. Aber es war auch immer, glaube ich, so diese Völkerschauen ein bisschen verbunden, diese Freakshows, das war also eine Mischung, glaube ich, auch von Horror, gleichzeitig und gleichzeitig schon so ein bisschen medizinischer Anspruch, also auch wenn es natürlich sehr ausbeuterisch war gegenüber diesen Menschen. Wann hat sich dieser Trend eigentlich entwickelt und wann ist er eingesetzt, dass man da eigentlich so versucht hat, also wissenschaftliche Erkenntnisse auch so mit Elektrisierapparate oder ähnlichen Jahrmärkten zu präsentieren?
Also grob kann man sagen, dass bis ins frühe 18. Jahrhundert menschliche und tierische Schaustellungen, also menschliche Schaustellungen meine ich jetzt auch sowas wie Akrobatinnen, Gymnastikerinnen, dominiert haben und bei tierischen zum Beispiel Tanzbären oder Kälbern mit zwei Köpfen. Und im frühen 18. Jahrhundert kamen dann eben technische Schaustellungen wie Präsentation von Magnetismus, Elektrizität und Laterna Magica hinzu. Man kann also sagen, dass der Jahrmarkt und Kirtag halt immer ein Spiegel der Gesellschaft und der jeweiligen Entwicklungen in der Gesellschaft, sowohl technisch als auch gesellschaftspolitisch, ist, auf dem die gerade je aktuellen Narrationen verbreitet werden. Und so trifft es auch auf deine erwähnten Schaustellungen von sogenannten Abnormitäten, im englischsprachigen Raum hat man es Freaks, Sideshows genannt, zu. Also im 19. Jahrhundert spielte dann das Prädikat der Wissenschaftlichkeit auch am Jahrmarkt eine immer größere Rolle. Das lässt sich damit erklären, dass damals die Naturwissenschaften und die sich konstituierenden Humanwissenschaften wie Ethnologie und Anthropologie an Bedeutung gewannen und institutionalisiert wurden, eben wie in völkerkundlichen und naturkundlichen Museen oder auch Universitäten. Und das hat sich natürlich wieder am Jahrmarkt niedergeschlagen in den diversen Schaustellungen, wobei eben diese Auslagerung der anthropologischen Disziplinen auf Jahrmärkten und Weltausstellungen sehr kritisch zu sehen ist oder heute kritisch gesehen wird. Dabei wurden eben nicht weiße selbst zu Objekten und Lehrstücken der Evolutionstheorie, die damals sozusagen modern wurde, und nicht nur ihre Artefakte und Überreste. In Wien bekannt sind die Ausstellungen des deutschen Tier, man kann wahrscheinlich auch sagen Menschenhändlers und Zoodirektors Karl Hagenbeck, der im Wiener Prater 1885 die Singalesen-Karawane ausgestellt hat und 1896 dann die Ashanti-Schau, die noch begeisterter aufgenommen wurde. Das ist natürlich, wie gesagt, eine durchaus kritischer Aspekt, nicht nur am Jahrmarkt, in der allgemeinen Wissenschaftsrezeption. Aber was man dazu sagen kann, ist halt, dass der Jahrmarkt sicher auch zur Popularisierung der Wissenschaften beigetragen hat, jetzt nicht nur der Ethnologie und Anthropologie, sondern auch anderen Wissenschaftszweigen.
Und es wurde eine Art Schaulust auch befriedigt. Es kamen ja auch, glaube ich, auch Kinos dazu, Panoptika. Also insgesamt, was ja auch natürlich einen großen technischen Apparat erfordert und technisches Know-how mitbringen muss. Also ich glaube, in Prater waren ja auch die ersten Kinos. Da weißt du wahrscheinlich, Andreas, einiges darüber. Und ja, also diese Schaulust des 19. Jahrhunderts wird eigentlich immer mehr popularisiert und kommt in den Vordergrund. Es gibt ja auch diesen tollen Show Freaks, glaube ich, wo dann auch die ausgebeuteten Schauobjekte sich auch zur Wehr setzen. Also wirklich sehr spannend.
Der 30er Jahre amerikanischer Film.
Sehr sehenswert. Ja, und wie du es eben sagst, mit dem 19. Jahrhundert ändert sich das. In Wien gab es dann ja auch Kiertage, nehme ich mal an, verschiedenste seit dem 18. Jahrhundert. Welche gab es da eigentlich?
Also vor allem das, was heute Wien ist.
Ja, nicht? Was heute Wien ist, genau, und was früher auch gab.
Also ich weiß bis jetzt noch vom Neustifter Kiertag, der eben seit der Mitte des 18. Jahrhunderts besteht. Damals hat es noch nicht zu Wien gehört. In Wien ist halt der Prater dominierend, wo natürlich auch fahrende Schaustellerinnen tätig war. Das war ja nicht immer so geordnet und so eine Institution wie heute, sondern da gab es abwechselnde Schaustellungen und natürlich fahrende Schaustellerinnen auch.
Die mal dort Station gemacht haben.
Quasi. Die dort rundherum Station gemacht haben, genau.
Ich meine, jetzt ist das prinzipiell so, also ich kenne ja das Phänomen ein bisschen aus dem Umland von Wien, also aus dem lustigen Land da rundherum. Kiertage, Weinfeste etc. besucht die heute noch gern. Also ich glaube, eine wichtige Funktion ist einfach auch diese soziale Funktion für die Gemeinschaft von diesen Festen und Zusammenkünften. Ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen überlegt, was sind denn Schaustellerinnen alles? Also du hast schon erwähnt, Attraktionen, Karusselle, Schießbuden etc. Aber zum Beispiel sowas, was es heutzutage gibt, wie mobile Klos oder Essensstandeln oder sowas, zählst du das da auch dazu?
Also mobile WCs haben auch viele fahrende SchaustellerInnen in ihrem Portfolio sozusagen dabei. Alles, was mit Warenverkäufen zusammenhängt, sind die Marktfiranten und sind nicht fahrende SchaustellerInnen. Also in Österreich ist das gewerberechtlich auch getrennt. In Deutschland zum Beispiel gibt es einen Gewerbeschein für fahrende Schaustellerinnen und Marktfährantinnen. Das gibt es in Österreich, wie sie monieren, bis heute halt nicht. Ja.
Okay, das heißt, heute konzentrieren wir uns auf diejenigen, die Angebote haben zur Unterhaltung oder, wie wir heute schon gehört haben, zur medizinischen oder sonstigen körperlichen Erleichterung.
Genau, das sind die fahrenden SchaustellerInnen. Genau, ist auch eine Berufsbezeichnung. Ja.
Und du beforschst ja gerade also den aktuellen Bezug, die aktuelle Situation der SchaustellerInnen, soweit ich weiß. Also kann man auch sagen, gibt es so irgendwann einmal einen Bruch der Moderne, auch im Zweiten Weltkrieg oder 60er, 70er Jahre, wo so mehr an Maschinen, größere Maschinen, die sind ja alle sehr spektakulär, also eine Riesenapparaturen. Wann wird das wirklich so eingeführt und werden die alten Schießbuden und Dosenwerfinstitutionen abgelöst?
Ja, das ist eine Entwicklung, die auch im 19. Jahrhundert schon startet und sich aber erst im 20. Jahrhundert auf den Jahrmärkten manifestiert. Also im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung entsteht überhaupt der moderne Jahrmarkt, wie wir ihn heute kennen, wo die Unterhaltung eben dominiert. Mitgespielt haben natürlich die neuen Arbeitsverhältnisse, die neuen Arbeitszeiten, die wachsenden Städte, wo sich die neue Schicht der ArbeiterInnen und Angestellten amüsieren wollten und sollten.
Wahrscheinlich auch das Verhältnis Beruf und Freizeit?
Ja, wobei das wird erst im 20. Jahrhundert so wirklich schlagend, aber natürlich ist eine Folge davon. Und außerdem halten natürlich die Techniken und Technologien, die im Zuge der Industrialisierung sich entwickelt haben, am Jahrmarkt Einfluss und damit entstehen auch diese Fahrgeschäfte. Also ab den 1870er Jahren etablieren sich dann die mechanischen Fahrgeschäfte auch auf den temporären Jahrmärkten. Da werden sie dann transportabel und werden eben von den fahrenden Schaustellern mitgeführt. Was auch im Zuge der Industrialisierung hat sich das Baumaterial Stahl natürlich etabliert und die Dampfmaschine auch, die beide halt zu einer Steigerung der Erlebnisse oder Erlebnisdimensionen geführt haben am Jahrmarkt mit den Fahrgeschäften.
Also wie kann man das vorstellen? Was gibt es da jetzt so vom typischen Jahrmarkt zum Beispiel in der Zeit zu sehen an Attraktionen?
Naja, bis um 1900 kann man sagen, dominieren schon noch diverse Schaubuden, also von menschlichen, tierischen Objekten, die ausgestellt werden, Karusselle, Kettenkarusselle gibt's natürlich schon vereinzelt. Man muss aber bedenken, das sind natürlich auch hohe Investitionen, die getätigt werden mussten. Das konnte sich natürlich nicht jeder und jede leisten. Ja, wobei die Schaubuden natürlich auch nicht ohne waren, in der Logistik und in ihrer Größe von Ort zu transportieren. Ja.
Wie ist das mit so Schiffschaukeln oder Luftburgen oder so? Wann kommen solche Sachen zum
Beispiel? Karusselle, Schiffschaukeln und Rutschen waren so die schon üblicheren Unterhaltungen im 19. Jahrhundert, die dann natürlich weiterentwickelt wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts. Um 1900 verlieren die fahrenden Schaustellerinnen so ihre Funktion als Wissens- und Informationsvermittlerinnen, auch durch eben diese Schaubuden, durch neue Medien, also zuvor das die Illustrierte Zeitungen, dann Radio, natürlich den Film und der Institution Kino. Und die Entwicklung setzt sich natürlich dann fort 1950er Jahre mit flächendeckenden Fernsehgeräten. Damit ist die Schaulust schon in andere Medien verlagert worden. Heute natürlich sind das vor allem die im virtuellen Raum, wird der Schaulust Genüge getan, sozusagen.
Das heißt, das Erlebnis kommt in den Vordergrund, das Schauen wird ein bisschen zurückgedrängt und wir haben ja dann irgendwie schon eine zwiespältige Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir diese fixen Lokalitäten wie Prater, große Vergnügungsviertel oder diese ganz großen Vergnügungsparks, das sind ja richtige Trusts oder Konzerne, die da schon tätig sind. Und auf der anderen Seite hat man immer noch die fahrenden Schaustellerinnen. Und das ist ja gerade das Gebiet, das du beforscht, weil das ist ja relativ, da weiß man relativ wenig oder sehr wenig über diese Menschen. Kannst du mal erzählen, wie organisieren sich die, wie rekrutieren sich die, was ist ihr Alltagsgeschäft?
Eine fahrende SchaustellerInnen arbeiten in Familienunternehmen, die seit Generationen tätig sind. In den Bundesländern haben sie Berufsgemeinschaften und die Standorte, die sie befahren, sind meistens schon seit, also über Generationen weitergegeben. Das ist eben ganz wichtig. Also daneben, dass man sich heute kaum mehr einfach ein Fahrgeschäft kaufen kann und das wieder reinspielen kann, hätte es auch wenig Sinn, wenn man keine Standorte hat, wo man die eben aufstellen kann, und die sind traditionellerweise vergeben. Ab den 50er Jahren sind sie vor allem bundesländerweit gefahren. Inzwischen fahren sie natürlich über die Bundesländergrenzen hinaus. Durch die neuen Fuhrparks und LKWs hat sich die Reichweite natürlich erhöht und auch die Frequenz, die sie bespielen. Ja.
Kann man das sagen, das sind immer so Familien, die das weitergeben, oder heiratet man dazu? Oder wie organisiert sich da praktisch die Rekrutierungsmechanismen einer Schaustellerfamilie?
Ja, also wie gesagt, das sind Familienbetriebe und die Geschäfte werden weitergegeben, teilweise an eine Person oder es wird auf mehrere Personen aufgeteilt. Dass jemand einsteigt von außen jetzt und ein Geschäft selbst aufmacht, kommt, soweit ich weiß, nicht mehr vor. Eingeheiratet wird natürlich viel und das nennt sich dann vom Privat einheiraten. Also diejenigen, die nicht zu den fahrenden SchaustellerInnen gehören, sind die Privaten. Umgekehrt wird auch gesagt, der oder die wurde privat.
Ist das dann Voraussetzung für die Zustimmung zur Hochzeit, dass der Partner oder die Partnerin dann mitmacht? Oder?
Ja, also wer vom Privat einheiratet, muss natürlich mit diesem Lebensstil d'accord gehen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch viele Frauen von fahrenden SchaustellerInnen kennengelernt, die unter der Woche einen fixen Beruf nachgehen und am Wochenende dann noch in der Schießbude stehen zum Beispiel oder anderswertig am Jahrmarkt arbeiten.
Was irgendwie auch klar ist. Also wenn man da mit jemandem verheiratet ist, der in dem Berufsfeld tätig ist, weiß man, auf was man sich einlässt. Also das ist nicht so, dass man da überrascht ist, hallo, du stehst am Wochenende und betreibst das Karussell.
Und dazu muss man eben sagen, fahrende SchaustellerInnen werden ja, das ist ja sozusagen ein positiver Stereotyp, der zugeschrieben wird, immer mit Freiheit und unterwegs sein assoziiert. Ich habe sehr zwei Familien, die Familie Awe und Schlader aus Oberösterreich, mehrere Saisonen lang begleitet auf ihren Touren durch Österreich. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit Freiheit zu tun, außer dass sie Selbstständige sind und keine Chefs haben. Aber ansonsten müssen sie halt bei jedem Wetter immer zur Eröffnung alles aufgebaut haben. Und dann regnet es womöglich noch das ganze Wochenende. Also eigentlich sind sie wetterabhängig wie Bauern. Und sitzen eigentlich die meiste Zeit im Auto und fahren von A nach B, holen Fahrgeschäfte, holen Wohnwagen für sich und die Arbeiterinnen. Also
Hat sich der ökonomische Hintergrund oder der ökonomische Erfolg über die Geschichte verändert? Also waren Schaustellerinnen früher erfolgreicher oder kann man das so nicht sagen?
Das fällt mir schwer zu sagen, weil es da so wenig Zahlen gibt, keine Vergleichszahlen überliefert sind. Ich meine, die obere Schicht der fahrenden Schaustellerinnen sind natürlich die jeweiligen Geschäfte auch eine ökonomische materielle Ressource dargestellt haben, also eben wie Karusselle, wie Schaubuden oder Schaukeln. Das wurde dann natürlich weitergegeben, vererbt. Die SchaustellerInnen selber sagen natürlich, dass die 1960er bis 2000er Jahre das goldene Zeitalter war, wo es eben möglich war, sich noch zu vergrößern, Häuser aufzubauen, Fuhrparks aufzubauen. Mit 2000 kamen dann wieder neue Medien, eben das Handy flächendeckend und die PCs, die eben wieder andere Unterhaltungsmöglichkeiten boten und natürlich auch Geld gebunden haben, das dann am Jahrmarkt nicht ausgegeben wurde.
Wobei man sagen muss, da wird es wahrscheinlich der ganzen Bevölkerung so gehen, dass ich sage, die 60er bis 2000er genau. Waren wahrscheinlich die goldenen Jahre.
Ja. Genau.
Es sind ja auch gewaltige Investitionen, schätze ich einmal. Das sind ja wirklich Mördermaschinen. Also die sind ja hochtechnisiert, haben wahnsinnig viel Aufwand wahrscheinlich, bringen die mit sich, dass sie überhaupt sie aufgestellt wird. Ist eine Sicherheitsfrage auch. Also ich denke, so neue Maschinen sind dann wahrscheinlich schon lange erst im Lauf, bevor die sich rechnen. Also wie aber kann man sich das vorstellen? Das sind im Winter, sind die Leute zu Hause, wahrscheinlich in den festen Wohnsitzen, reparieren die Maschinen, bereiten sich auf die Saison vor und die würde dann von wann bis wann laufen?
Also die Jahrmarktsaison läuft von Mitte März bis November, grob gesagt. Und genau, im Winter warten sie ihre Geschäfte, reparieren sie, pflegen sie und machen Urlaub natürlich. Und manche sind seit einigen Jahren auch auf den Weihnachtsmärkten tätig. Und zu den Investitionen, wie gesagt, soweit ich weiß, ist es im Moment natürlich schwierig, Investitionen zu tätigen. Das dürfte auch mit ein Grund sein, warum das Angebot auf temporären Jahrmärkten in Wirklichkeit seit Jahrzehnten gleich ist. Also es ist immer ein Autodrom, ein Tagata, ein Roundup, das sind eigentlich keine neuen Fahrgeschäfte, aber hängt eben damit zusammen, dass sich die amortisieren müssen natürlich. Mhm. Und offensichtlich sind sie auch weiterhin sehr beliebt.
Gut, sie funktionieren bei der Jugend, so wie Luftburgen oder Schaukeln halt bei den Kindern funktioniert.
Ja, wobei die fahrenden Schaustellerinnen natürlich sagen, Schiffschaukeln gibt es ja zum Beispiel schon lang nicht mehr. Also es wird sich nicht mehr auszahlen, es ist so kompliziert, das aufzubauen einerseits. Und andererseits sagen ja, aber die Leute würden sich heute reinstellen und warten, dass es automatisch losgeht, weil sie gar nicht mehr gewohnt sind, dass sie selber etwas antreiben müssen am Jahrmarkt.
Ich verweise mal auf deinen tollen Film. Wir werden ihn ja auch bei den Tipps noch erwähnen, wo du eigentlich recht gut beschreibst mit der Kamera, welche Tätigkeiten auch anfallen. Das ist ja wirklich zum Teil wirklich so beinharte, mechanische Arbeiten, schwere Gewichte heben, verschieben, sehr anstrengende LKW-Fahrten. Was ich besonders eben so interessant fand, wird das alles von einer derselben Gruppe dann abgedeckt, also von Reparieren, Hinfahren, diese tollen Popbilder auch anzubringen mit den Popstars und den Dalmatinern von Disney. Bleibt das alles in einer Hand oder wird das ihm zugekauft oder wird das arbeitsteilig organisiert?
Also die Fahrgeschäfte werden natürlich von Firmen hergestellt und es gibt auch eigene Maler, Malerinnen für die Dekoration. Also das machen nicht die fahrenden SchaustellerInnen. Aber ansonsten machen sie quasi alles, also von Lkw-Fahren bis MaschinistInnen, Auf- und Abbau, Wartung, die ganze Bürokratie, die eben dadurch gegeben ist, dass es, wie gesagt, keinen Gewerbeschein in Österreich gibt. Die Jahrmärkte fallen unter das jeweilige Veranstaltungsgesetz der einzelnen Bundesländer mit unterschiedlichen Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Das zieht einen Rattenschwanz an Bürokratie nach sich. Und dann sitzen sie natürlich während dem Jahrmarkt auch noch an der Kasse. Also es sind eigentlich Allrounderinnen. Dazu kann man auch sagen, dass es keine Ausbildung gibt für fahrende SchaustellerInnen. Meistens lernen sie es eben in der Familie. Manche haben Kfz-Mechaniker gelernt oder verwandte Berufe. Aber vor allem wird das Wissen in den Familien weitergegeben. Und dann gibt es natürlich Arbeiter und ArbeiterInnen, die beim Auf- und Abbau helfen, die teilweise bei den Geschäften auch in der Kasse sitzen oder wie beim Autodrom aufpassen auf die FahrerInnen oder die Wegen dann wieder einholen. Genau. Und das ist auch mit eines der größten Probleme heute, dass sie eben kaum Arbeiter und ArbeiterInnen finden, die, wie du richtig gesagt hast, diese schwere körperliche Arbeit im ständigen Unterwegssein, also nicht zu Hause sein, überhaupt noch tätigen wollen. Das führt so weit, dass sie teilweise Geschäfte quasi zu Hause lassen, weil sie gar keine Möglichkeit haben, das aufzubauen. Ja.
Du hast gesagt, es gibt keinen Gewerbeschein. Wie ist es eigentlich mit so Sicherheitsgeschichten? Also würdest du dich in so ein Kettenkarussell oder in eine Schiffsschaukel setzen wollen?
Ja, das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen. Also wie gesagt, geregelt ist es über die Veranstaltungsgesetze in den einzelnen Bundesländern und da sind natürlich die Sicherheitsbestimmungen vorgegeben. Und sind, wie die feinen Schaustellerinnen selber sagen, also sie würden sich eher nicht im Prater in ein Fahrgeschäft setzen und denken, bei ihnen ist es sicherer, weil sie die ihre Fahrgeschäfte und Gerätschaften natürlich jeden Tag in der Hand haben und genau sehen, sobald irgendwas kaputt ist. Und wie gesagt, die Sicherheitsauflagen sind sehr hoch, das wird jedes Mal auch abgenommen. Und es passiert in Österreich auch eigentlich so gut wie nichts, was technische Ursache ist. Also das meiste, was passiert, ist dann ein menschliches Versagen, irgendwer rennt wo rein oder so.
Fahrlässigkeit von den Kunden. Wie organisieren Sie eigentlich die als Sozialleben? Du hast in deinem Film diese tolle Szene, wo die Messe im Autodrom gelesen wird. Also offensichtlich hat man sonst keine Zeit oder keine Möglichkeit, am Hochamt teilzunehmen. Wie organisiert man zum Beispiel den Schulbesuch der Kinder oder gerade so Alltag, der für uns normal ist, wenn wir halt sesshaft sind? Was macht man da von April bis November eigentlich mit den Kindern zum Beispiel?
Naja, bis in die 1970er Jahre war es eine Praxis, eine übliche, dass sie WanderschülerInnen waren. Das heißt, sie sind am jeweiligen Ort, wo sie den Jahrmarkt aufgebaut haben, in die Schule gegangen. Danach waren sie öfters im Internat oder bei Verwandten zu Hause. Das war vorher auch schon eine Praxis. Ich muss sagen, es waren nicht alle WanderschülerInnen, aber das war eine Möglichkeit zum Beispiel. Und heute gibt's das, wie gesagt, nicht mehr und die SchülerInnen sind zu Hause bei Verwandtschaft, beziehungsweise muss man sagen, die fahrenden SchaustellerInnen sind ja nicht mehr die ganze Saison von März bis November mit dem Wohnwagen unterwegs, in dem sie dann wohnen, sondern sie fahren ja eben heute sternförmig, also vom Ort der Veranstaltung dann nach Hause und übernachten dort und sind eigentlich nur mehr im Wohnwagen an Orten, wo länger der Jahrmarkt ist, wie der Urveranermarkt, da 10 Tage mit Auf- und Abbau. Da bleiben sie dann mitunter im Wohnwagen, aber sonst fahren sie oft tageweise hin und her.
Also was mich noch nur ganz kurz interessieren würde, welche Funktion haben heute noch so Volksfeste und Jahrmärkte? Also ich glaube, der große Unterschied ein wenig zwischen diesen traditionellen Vergnügungsparks ist ja, das ist hochtechnisiert, Familienbetrieb. Der Jahrmarkt hat ja immer noch so was bisschen so Anrüchiges, ein bisschen Erotikmarkt, da lernt man die Leute kennen, man ist beschwipst, man kontaktiert das Gegenüber. Ist das immer noch so? Spielt das eine Rolle oder ist das eigentlich auch so glatt gebügelt wie diese klassischen Vergnügungsparks?
Naja, ganz so glatt gebügelt wie die Vergnügungsparks ist es natürlich nicht, aber genau wie du sagst, der Jahrmarkt hat weiterhin eine soziale Funktion als Fest, das den Alltag unterbricht und die Gemeinschaft stärkt, nicht zuletzt durch den Rausch, der wird am Jahrmarkt eben einerseits durch die alkoholischen Getränke im Bierzelt, aber auch durch die mechanischen Fahrgeschäfte erzeugt. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, warum die Jahrmärkte heute noch funktionieren, dass man diese Rauscherlebnisse durch Fahrgeschäfte, also eben das Stürzen aus hohen Höhen, die Rotation, der Richtungswechsel, hohe Geschwindigkeiten, durch die alle eine Art Angst-Thrill erzeugt wird, dass man diese Erlebnisse dort konsumieren kann, sicher und relativ günstig.
Man konnte sich auch attraktiv darstellen durch Kraft- und Geschicklichkeitsspiele, nicht so?
Ja, die sind weniger am Jahrmarkt geworden. Es gibt eben noch die Schießbuden, es gibt diese Boxautomaten zum Beispiel teilweise noch, aber früher gab es natürlich viel, viel mehr Formate. Das spricht halt auch dafür, dass diese Fahrgeschäfte und die Effekte, die das auf das körperliche Erleben hat, eine Funktion für die Menschen und unsere Gesellschaft scheinbar hat. Sonst würden die nicht so dominieren und sich seit Jahrzehnten, wie gesagt, in der gleichen Form erhalten. Ja.
Gut, damit würde ich sagen, wir sind zum Ende gekommen. Wen es interessiert, es gibt ja auch die Folge über den Wiener Prater und die Arisierung im Wiener Prater bei uns nachzuhören. Es verabschieden sich für heute Andreas,
Walter
und Veronika.
Wichtige Information.
Wie weit einem das Fahrgeschäft bringen kann, dokumentiert der Film von Veronika Barnasch Fahren. Aufnahmen von Kamelen auf Wüstenpisten zeigen, dass manche Fahrten von SchaustellerInnenfamilien sie bis auf die arabische Halbinsel führen kann. Ein Großteil der Tätigkeit besteht aus dem titelgebenden Fahren. Und die temporäre Nichtsesshaftigkeit kann auch dazu führen, dass man notfalls einen Gottesdienst im Autodrom organisieren muss. Den Film kann man nachregistrieren auf Kino VOD Club gratis streamen. Der Link befindet sich auf der Homepage von Veronika Barnasch, Adresse www.veronikabarnasch.net. Zusätzlich empfehlen wir die Lektüre von zwei Büchern. Der gesamte Titel des Buches von Florian Dehring ladet einem schon in die sensationelle Welt der Attraktionen ein, nämlich Volksbelustigungen, eine bildreiche Kulturgeschichte von den Fahr-, Belustigungs- und Geschicklichkeitsgeschäften vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Der Titel ist Programm. Zahlreiche Illustrationen und Bilder öffnen das bunte Kaleidoskop der Jahrmarktvergnügungen der letzten 300 Jahre. Aktueller und mit Schärfung des kulturwissenschaftlichen Blickes ist das Buch von Sacher Roger Szabo, Rausch und Rummel, Attraktionen auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks, eine soziologische Kulturgeschichte. In dieser Arbeit werden nicht nur die historischen Hintergründe erläutert, sondern auch interessante und zum Teil unterhaltsame soziologische und psychologische Erklärungen einzelner Attraktionen geliefert. So werden zum Beispiel die Geisterbahn mit dem Jenseits, das Wachsfigurenkabinett mit Empathie und der Free Fall Tower mit Sex in Verbindung gebracht. Nach der Lektüre dieses Buchs steigt man hundertprozentig mit einem anderen Gefühl ins Autodrom ein.